Figaro trifft.
Heute den Leipziger Schriftsteller Andreas Reimann, den einen der wichtigsten Lyriker Leipzig, wie die Germanisten meinen, einen der wichtigsten Lyriker Sachsens, einen der wichtigsten Schriftsteller der, wie das früher hieß, DDR-Literatur oder wie die Leipziger Volkszeitung neulich sagte, Leipziger Lyriker-Legende. Wie geht's denn mit all diesen Etiketten?
Mit den Etiketten komme ich schon halbwegs klar, aber besser käme ich natürlich damit zurecht, wenn die Sachen gedruckt würden und man nicht lediglich Legende wäre.
Zumal man lebt und Legende ist zu Lebzeiten. Wir müssen uns übrigens duzen hier in dieser Sendung, was einigermaßen ungewöhnlich ist in dieser Sendung, aber wir kennen uns einfach schon zu lange und können uns nicht siezen. Wir sind auch um zwei Ecken verwandt. Genauer gesagt, der Großcousin Andreas Reimann ist der Großcousin von Alexander Meyer, um das zu klären. Und etwas ungewöhnliche Sendung, also von daher, aber die Lebensgeschichte und die Familiengeschichte, über die du jetzt schreibst, ist einfach so abenteuerlich und so spannend und auch so spannend verwoben mit deutscher Geschichte in den letzten 100 Jahren, dass wir einfach drüber reden müssen. Du hast 40 Jahre Gedichte geschrieben und etwa vor 5, 6 Jahren dann angefangen, Prosa zu schreiben. Und zwar Chroniken, Familienchroniken. Wie kam es dazu?
Ja, es stand einfach der 110. Geburtstag meines Großvaters Hans Reimann ins Haus. Und die Stadt Leipzig wollte ihren sehr zeitig aus Leipzig entflohenen Sohn plötzlich ehren. Stadtbibliothek plant eine Broschüre über Hans Reimann, erweiterte es dann und die Person meines Vaters und meine Person. Ja, und dann habe ich einfach diese Chronik gemacht, beschreiben und bezeichnen. Aber eigentlich ist das noch keine Prosa. Ich habe da ein Vorwort von 30 Seiten gemacht. Und daraufhin kamen dann sehr viele Leute, ich solle doch gefälligst mal die Familienchronik schreiben. Das wäre aber ein Projekt geworden, etwa im Umfang der menschlichen Komödie von Balzac, wozu ich nicht die Kraft habe und auch keine Lust hatte.
Oder vielleicht auch der Buddenbrooks.
Nein, viel umfangreicher.
Gut.
Denn diese Familie ist einfach nicht überschaubar mit ihren Verzwickungen, Verknüpfungen und mit den unglaublich vielen Personen, die sie kannten. Und ich habe mich entschlossen, die Lebensgeschichte meiner Großmutter sozusagen herauszulösen, bei der ich aufgewachsen bin.
Und die Frau von Hans Reimann gewesen ist.
Die bis 1923 die Frau von Hans Reimann war.
An der Stelle muss man vielleicht Menschen, die nicht in Leipzig leben und Hans Reimann kennen, aus auch aktuellen Leipziger Kabarettprogrammen möglicherweise noch, erstmal erklären, wer Hans Reimann gewesen ist. Um 1920 herum Herausgeber der Zeitschrift Der Drache, eine Satirezeitschrift aus Leipzig, in der ja so gut wie alles geschrieben hat, was damals Rang und Namen hatte, Tucholsky, Kästner, Ringelnatz und so weiter. Hans Reimann war darüber hinaus Kabarettgründer und Kabarettautor, wovon, wie gesagt, Leipziger Kabaretts bis heute leben. Du auch?
Ich lebe nicht im geringsten davon. Die Witwe lebt inzwischen noch davon.
Und Hans Reimann hat ja immerhin auch, und das dürfte den meisten Gewinn abgeworfen haben, nachhaltig Buch und Drehbuch zur Feuerzangenbowle geschrieben, was nicht jeder weiß. Finanziell müsste da was zu holen sein.
Es müsste was zu holen sein. Aber dazu braucht man wieder einen Rechtsanwalt. Und ein Rechtsanwalt wiederum kann sich ein Lyriker nicht leisten.
Also Andreas Reimann ist nicht der Erbe von Hans Reimann, um das mal so zu sagen. Jedenfalls nicht finanziell.
Zu meinem Leidwesen nicht. Auch ideell kaum.
Vielleicht ist diese Verwandtschaft mit dem Satiriker und sächsischen Humoristen auch ein bisschen problematisch aus einem anderen Grund. Es gab im letzten Jahr die Veröffentlichung in allen großen Feuilletons in Deutschland, der Geheimreport des berühmten Karl Zuckmayer kam daraus über das Deutschland der Nazizeit. Er schreibt über Hans Reimann, der ehedem Linksradikale sei 1933 ganz schnell national geworden, stellt ihn als einen ziemlich charakterlosen Burschen dar. Zitat: Reimann habe seine früheren Kollegen und auch Vorgesetzten, bei denen er in hohem Sold gestanden hatte, mit Schmutz beworfen und jüdische Korruption angeprangert. Stimmt das alles, was Zuckmayer da über Reimann Roman schrieb und was wir letztes Jahr gelesen haben.
Im Einzelnen weiß ich das selber nicht genau. Es geht auch nicht auf den in Marbach vorhandenen Nachlass von Hans Reimann klar hervor. Aber es gibt natürlich Gründe, warum Reimann zumindest bei den Nazis nicht auffallen wollte, deshalb auch die Feuerzangenbowle unter dem Namen Stolz, weil er vor 1933 beschlossen hatte, eine Parodie auf Mein Kampf zu schreiben. Dann aber, nachdem ihm ein führender Nazi gesagt hatte, gut kannst du machen, aber dafür werden dich die Kameraden erschlagen, ein Rückzieher machte, das war aber trotzdem ruchbar geworden und er nach 1933 selber nicht mehr in Öffentlichkeit auftreten wollte, zumindest vorerst nicht, und deshalb Heinrich Stoll drum bat, den Roman unter seinem Namen zu veröffentlichen und dann auch den im Drehbuch und für Zu ein Flegel und später dann die Feuerzangenbowle geschrieben hat, ohne dass das irgendwie weiter bekannt wurde. Aber die Spörr-Familie oder Spörr selber hat ihm natürlich regelmäßig Geld davon überwiesen, ohne jeweils auf die Idee zu kommen, mal den Irrtum in Anführungsstrichen zu korrigieren.
Was hat das für dich als Schriftsteller, sagen wir zu DDR-Zeiten, als junger Lyriker, bedeutet, der Enkel von Hans Reimann gewesen zu sein und immer noch zu sein?
Überhaupt nichts.
Es gab doch keine Kontakte.
Es gab einmal Kontakt. Nachdem ich meine ersten Gedichte veröffentlicht hatte, wollte ich mich irgendwie bei ihm einschmeicheln und habe ihm die Sachen geschickt. Und er schrieb mir einen einzigen Satz: Du willst dich nur mit meinem Namen berühmt machen. Und ich habe ihm wieder geschrieben: Lieber Opa, deinen Namen kennt kein Mensch mehr hier. Also ich lebte zu DDR-Zeiten nicht als Enkel von Hans Reimann.
Es hat sich in den letzten Jahren ein bisschen geändert. Man kennt den Namen von Hans Reimann wieder hier und da. Und seinen schriftstellerischen Ruhm, den man sich heute nicht mehr so richtig vorstellen kann, in den 20er Jahren, hat er auch begründet mit dem damals berühmten Buch Dogenisch, in dem er Anekdoten gesammelt hatte vom letzten sächsischen König, der ja gesagt hatte, macht doch euren Dreck alleine. Also Anekdoten von dieser Qualität hat er gesammelt. Und die hat er eigentlich alle gekannt von seiner Frau, von seiner Großmutter eben, Thea Weide, über die du diese Chronik schreibst. Wie kam das? Was hatte die Großmutter, was hatte Thea Weide, Thea Reimann mit dem sächsischen König zu tun?
Thea Reimanns Vater war königlich sächsischer Handschuhlieferant und hatte dadurch ziemlich enge Beziehungen zum Hof. Meine Großmutter tobte dann mit dem kindlichen Gefolge des Königs ab und zu über die Heide und da hat sie im Großen und Ganzen die Anekdoten aufgeschnappt und ihm wieder erzählt. Denn praktisch war der König ja sein erstes Buch überhaupt.
Ein paar von den Anekdoten hast du in einem Manuskript versammelt. Vielleicht hören wir ganz gerne mal eine Kostprobe an der Stelle.
Ich lese mal eine vor, die Hans Reimann niedergeschrieben hat. Friedrich August, der Ungefährliche, sitzt mit seinen Kindern im Wirtshausgarten mitten mang unterm Volk. Ober, ertönt seine verschimmelte Stimme. 4 Buttersemmeln. Der jüngste Sprössling zog einen Flunsch. Och, bloß Buttersemmeln. In August bäumte sich die Pädagogik auf. Over, bring sie 5 Buttersemmeln und eine ohne Butter. Thea gab gelegentlich die zum Besten. Der König mitten der Ausflugskorona. Er hat sich ein Schnitzel bestellt. Das Schnitzel ist leidlich zäh, sein Gebiss nagelneu. Er müht sich vergeblich, mit ihm zu kauen. Er nimmt's aus dem Mund, legt's auf den Tisch und spricht streng zu ihm: Friss alleine.
Figaro trifft Andreas Reimann. Wir reden über seine Erinnerungen an die Erinnerungen seiner Großmutter Thea Reimann. Seit etlichen Jahren bearbeitest du schriftstellerisch die eigene Familiengeschichte und wir gehen ein bisschen weiter in der Geschichte. Geboren 1946 in Leipzig als Sohn eines Grafiker-Ehepaars, übrigens am 11.11.1946. Wie kann man an einem 11.11. geboren werden und als Sohn eines sächsischen Humoristen dann selber kein Humorist werden?
Eben deshalb kann man kein Humorist werden.
Gut, auch das ist geklärt. Und der berühmte Humorist Hans Reimann war zu der Zeit im Westen. 1953 flüchtet auch der Vater Peter Reimann in den Westen, nach West-Berlin. Peter Reimann, der Vater selber, Schriftsteller, Kabarettautor, in erster Linie aber Grafiker. Er hatte gearbeitet für eine ostdeutsche Satirezeitschrift, die der Vorläufer des Eulenspiegel gewesen ist.
Ja. Für den frischen Wind.
Der frische Wind. Warum flüchtet er in den Westen und lässt euch zurück?
Na, eigentlich hatte er den Plan, die Familie nachzuholen. Er konnte einfach künstlerisch hier nicht weiter. Zumal politische Karikatur, die lediglich als Vorbild das sowjetische Satire-Magazin Krokodil hatte, wo es so weit kam, dass die Zeichner des frischen Windes die Bilder abpausten, auf die Dauer für ihn eben doch nicht ganz befriedigend war. Es kam allerdings dazu, dass meine Mutter sich einbildete, er würde im Westen wesentlich mehr verdienen. Er hatte damals ein Einkommen von monatlich etwa 2000 Mark. Das entsprach dem Gehalt eines Kombinatsdirektors. Aber wie gesagt, sie ließ sich sofort scheiden, da sie in Leipzig einen Geliebten hatte, der sich dann natürlich nicht scheiden ließ und nahm sich dann 1955 das Leben.
Du hast sie gefunden, damals 7 Jahre alt etwa?
Ja, knapp 7.
Und du hast auch später in deinen Recherchen für die Familienchronik gesehen, dass dieser Selbstmord der Mutter ja mit ein paar mysteriösen Umständen verbunden ist. Gibt es ein paar offene Fragen, glaube ich. Wie stellt sich das dar?
Also fest steht zumindest, dass bis zum letzten Tag fast täglich Leute vom Ministerium für Staatssicherheit bei ihr waren, weil sie dazu bewegen wollten, den Mann irgendwie zurückzuholen, den man 5-mal vergeblich aus West-Berlin wieder entführen wollte in die DDR. Die genauen Gründe, warum man seiner habhaft werden wollte, sind auch nicht ganz klar. Und am Tag ihres Selbstmords, am Abend vor ihrem Selbstmord, war sie noch beim Elternabend, war sehr heitere Stimmung. Nachts bekam sie noch Besuch, der etwa bis um 4 bei ihr weilte. Früh um 5 war sie tot, und zwar auf doch ungewöhnliche Weise. Sie hatte sich die Pulsadern an Händen und Füßen durchgeschnitten und extra noch den Gashahn aufgemacht. Sie ist nicht obduziert worden, übernächsten Tag eingeäschert worden, und es bleiben also einige Sachen ziemlich in der Schwebe.
Daraufhin kommen du und deine Schwester ins Kinderheim, besser gesagt in verschiedene Kinderheime, noch nicht etwa zur Großmutter Thea Weide oder zur Familie oder zum Vater vielleicht nach West-Berlin. Wurdet ihr praktisch als Kinder in Sippenhaft genommen, aus politischen Gründen?
Könnte man durchaus so darstellen. Da das Ministerium offensichtlich immer der Meinung war, dass unsere Großmutter väterlicherseits uns nach West-Berlin entführen würde.
Sie ist übrigens tatsächlich versucht worden von einem anderen Verwandten, dem Schwager der Mutter, der wollte euch tatsächlich nach West-Berlin entführen, wurde von einer Frau vom Jugendamt, die daran angeblich mitarbeiten wollte, verraten. Also sie hat ihm eine Falle gestellt, er kriegte daraufhin 6 Jahre Zuchthaus. Und dann stirbt der Vater unter mysteriösen Umständen in West-Berlin. Es gibt da auch Indizien oder eine Theorie, die auf Mord hinweist.
Zumindest ist es etwas ungewöhnlich, meines Erachtens, dass ein Mann, während eine Party im Nebenzimmer stattfindet, sich selber erdrosselt. Auch bei der Westberliner Polizei sind Todesursache, Todeszeit nicht mehr zu ermitteln. Wie gesagt, die 5 Versuche, ihn wieder in die DDR zurück zu entführen, waren gescheitert. Seine Frau war Mitarbeiterin, seine letzte Frau war Mitarbeiterin des Ministeriums für Staatssicherheit. Aber ob man da noch irgendwelche Klarheit reinkriegt, weiß ich nicht. Interessant ist in diesem Zusammenhang, meine Großmutter bekam uns 1956 zugesprochen. Und als ihr das verkündet wurde, dass sie jetzt die Kinder bekommen kann, wurde ihr beim Rat des Bezirkes mitgeteilt, dass ihr Sohn bereits vor 1,5 Jahren verstorben ist. Also schon diese...
Das ist ein schweres Stück verlorene Kindheit. Ihr kommt dann zur Großmutter, du bist etwa 10 Jahre alt. Vielleicht ist die Großmutter dann nach dieser verlorenen Kindheit ja auch das einzige Stück Familie und Heimat und Kindheit gewesen, was danach zu haben war. Ist das Buch, die Chronik über deine Großmutter auch ein Stück Dankbarkeit?
Auf jeden Fall. Die Urne meiner Großmutter ist irgendwo auf der grünen Wiese verschollen. Und ich wollte eigentlich nichts als einen kleinen Grabstein setzen. Dass es so ein Riesending geworden ist, war vorher nicht absehbar.
Figaro trifft Andreas Reimann. Wenn Sindbad spricht, die Rockgruppe Lift aus dem Jahr 1980, lang ist's her, und wer da ja eigentlich sprach, war natürlich Andreas Reimann, der den Text geschrieben hat, wie er überhaupt für etliche Interpreten, Chanson-Interpreten geschrieben hat. Das war so die Art, wie man sich als Lyriker zu DDR-Zeiten mit Veröffentlichungsverbot finanziell zumindest ein bisschen über Wasser halten konnte. Wie kam's zu Lift?
Wie gesagt, ich hatte wieder Veröffentlichungsverbot.
Gut, es wurde einfach nichts gedruckt.
So. Genauer. Ja, und ich hatte dann angefangen mit einigen Chanson-Leuten. Zuerst mit Hubertus Schmidt, den ich im Knast kennengelernt hatte, zu arbeiten. irgendwann ergab sich dann auch Kontakt zu Rocktruppen. Im Fall Lift war es so, dass ich Henry Pacholski einige Texte gegeben hatte. Nach seinem Unfalltod fand Wolfgang Schäffler diese Texte und vermutete, dass sie von Pacholski wären und fing an, sie zu verkomponieren. Nun, ich sagte ihm dann, ja, schön und gut, aber es sind nicht Texte von Henry, sondern von mir. Machen wir mal weiter.
Eventuell sogar bis heute. Also Lift würde ganz gerne immer noch, ne?
Ich denke schon. Aber es ist noch nicht in dem Topf, wo es kocht.
Eigentlich reden wir über deine Großmutter, wir duzen uns hier, ich sag's nochmal, ganz einfach, weil wir verwandt sind und uns insofern schon so lange kennen, dass wir uns einfach nicht siezen können. Das Manuskript mit den Erinnerungen an deine Großmutter, besser gesagt die Erinnerungen deiner Großmutter, ist angewachsen auf ca. 450 Seiten. Es ist eben noch nicht gedruckt. Die Verhandlungen mit zumindest einem großen namhaften Verlag, die laufen noch, den Namen müssen wir nicht nennen, weil die Verhandlungen, wie gesagt, noch laufen. Es gibt eine Anekdote, eine Geschichte in diesem Manuskript über deine Großmutter Thea Weide, die, glaube ich, ganz schön, besonders schön zeigt, wie einfach deine Familiengeschichte über drei Generationen spannend verwoben ist mit 100 Jahren deutscher Geschichte. Und zwar hat Thea Weide im Jahre 1932 in Italien Mussolini getroffen. All dieweil, Thea Weide ist ausgebildete Opernsängerin gewesen, war zu der Zeit in Italien und sang in einem Hotel in Gardone, wo der nationale Dichterfürst D'Annunzio residierte. Und D'Annunzio nun hatte eben den Duce angeschleppt zum Konzert. Thea Reimann hatte man eingeschärft, um Gottes Willen Verdi zu singen bei der Gelegenheit. Und bloß nichts von Wagner. Und nach dem Konzert sprach der Duce die etwas benommene Sängerin an. Und es klingt dann bei dir so. Ich würde um ein Stück bitten.
Sie wachte auf, als er in ihren Traum die Wörter hineinschlappte. Eigentlich schade, dass Sie uns heute Abend auch die kleinste Probe aus Maestro Wagners Werk vorenthalten haben. Ich liebe Wagner, und Wagner liebte Italien. Jetzt hätte Thea natürlich Gelegenheit gehabt, den Hoteldirektor mit seinem törichten Auch keinen Wagner, bitteschön, zu zitieren. Aber hatte sie überhaupt eine Entschuldigung nötig? Na also. Außerdem sprach er sowieso schon weiter. Ja, Signora, und dies habe ich ebenfalls vermisst. Erkennen Sie es? Er brummelte einige Töne des Gefangenenchors unter der Hemdbrust hervor und schulmeisterte auch noch wohlwollend, dass es hierzulande ein sehr populäres Lied. Entschuldigen Sie, aber ich war nicht so vermessen, diese mächtige Hymne des Volkes für eine einsame Solostimme transponieren zu lassen, versuchte sie sich zu rechtfertigen und schlug wie die Naive auf der Schmiere die Augenlider nieder. Pardon, Signora, ich wollte Ihre grandiose Leistung nicht in Zweifel ziehen, versuchte er, sie zu trösten. Möchte ich dir auch geraten haben, nuschelte D'Annunzio schelmisch. Thea aber zog es vor, nunmehr ihre Demutsmiene beizubehalten. Später entsann sie sich nur noch vage einiger allgemeinen Komplimente, die vielleicht in den Ohren der Umstehenden durch die Person des Sprechenden wie Offenbarungen tönten, ihr aber entschieden weniger bedeuteten, als ihr das vielleicht ungalanter formulierte Lob jenes Fischweibes wert gewesen wäre, das, am Fenster lauschend, plötzlich in Richtung ihrer Kundschaft loswetterte, »Wollt ihr wohl ruhig sein, ihr Blöker? Hört ihr denn nicht, wie da drinnen beim Begräbnis ein Engel der Auferstehung singt?« Aber das Fischweib blieb draußen, und Thea erfuhr folglich nichts von deren Lob, geschweige denn der Frau höchst selbst. und sie würde folglich wie desinteressiert den ziemlich hochdotierten Scheck in ihr Lacktäschlein stopfen, während man ihr vor der Tür vielleicht sogar einen kleinen fangfrischen Fisch geschenkt hätte. Jedenfalls war sie froh, als sie dem großen Mann endlich ein Gähnen entglitt und die blödwichtige Gesellschaft sich sogleich hektisch aufzulösen begann. Ja, und dann war er fort.
Thea Weide trifft Mussolini in deinen Erinnerungen an ihre Erinnerungen. Man müsste vielleicht mal fragen, die Tatsache, dass sie in dieser Art Mussolini begegnet ist. Wie ging es deiner Großmutter später damit, zumal zu DDR-Zeiten? Wie ist sie mit dieser Geschichte in ihrem Leben umgegangen?
Der Schlusssatz dieses Kapitels lautet, und die ganze Begründung, sie sagt, aber eigentlich habe ich diese Sache erzählt, weil ich sie jahrzehntelang verschweigen musste, sagt Oma erleichtert und geheimnislos.
Und du erinnerst dich nach Jahrzehnten auch an diese Geschichte, wie sie Mussolini trifft, bloß woher weißt du, dass es genau so, wie du es beschreibst, sich abgespielt hat? Woher nimmst du die Atmosphäre dieser Begegnung zum Beispiel?
Dass es sich so abspielt. Ob im konkreten Fall, weiß ich nicht. Aber es sich so abspielt, weil ich durch eine Begegnung mit Kurt Hage bei den Tagen des Chansons in Frankfurt an der Oder.
Damaliger Kulturminister.
Chefideologe.
Chefideologe. Unfug, ja.
Ich wurde ihm vorgestellt, er streckte mir die Hand hin. Er sagte, ach, Sie sind also der Reimann, und drehte sich um und schlappte davon. Aber ein Foto davon existiert.
Die Begegnung mit dem Chefideologen Kurt Hager, ich muss ein bisschen was über deine frühere Dichterkarriere wissen. Die war steil, bis zum ersten Absturz nach einer Diskussion Mitte der 60er Jahre im neuen Deutschland. Worum ging's?
In der Diskussion. Ich hatte jahrelang im neuen Deutschland veröffentlicht. Die Kollegen dort waren der Meinung, dass ich ein erwachsener Mensch bin und nicht ein kleines Kind. Irgendwann kam dann diese ominöse Flut von Leserbriefen, dass die Leute solches verworrenes Zeug wie das meine nicht mehr haben wollen, und ich fühlte mich vollkommen zerschmettert. Dass ich aber ständig damit liebäugelte, vielleicht Grafiker zu werden, dachte ich mir, da studierst du eben jetzt Grafik. Dann lud mich Georg Maurer ans Institut für Literatur ein, aufgrund eben dieser Gedichte. Das Stipendium war dreimal höher als an der Hochschule für Grafik und Buchkunst. Ich habe mich also entschieden, weil ich damals noch nicht wusste, welche bedeutende Lehrerpersönlichkeit Maurer war. Bin aber dann nach 5 Monaten wieder rausgeflogen aus dem Institut im Zusammenhang mit dem 11. Plenum. In Kulturplenum, wo gleich dutzendweise DEFA-Filme verboten wurden und Dichter öffentlich angezählt wurden. Naja, dann wurde nichts mehr von mir veröffentlicht.
68 Verurteilung und Knast, da wurde sowieso nichts mehr veröffentlicht. Was war die Anschuldigung damals? Und was war der Hintergrund?
Also stehen geblieben ist staatsfeindliche Hetze. Es wurde erstmal ein Haftbefehl in Umlauf gesetzt mit der Begründung Förderung und Ausnutzung der Prostitution.
Wieso das?
Und sexueller Missbrauch Jugendlicher, das Wesentliche.
Und wieso das?
Weil das besser zur Kriminalisierung taugte. Denn immerhin war ich ein Autor, der jahrelang im Neuen Deutschland, wie gesagt, veröffentlicht hatte und auch durch das Institut doch etwas im öffentlichen Interesse stand. Es war auch einiges in westdeutschen Anthologien erschienen. Dieser Haftbefehl wurde nach einer Woche außer Kraft gesetzt und ersetzt durch einen neuen Haftbefehl wegen staatsgefährdender Hetze. Allerdings ist nur der erste in Umlauf gesetzt worden und der zweite, naja, fiel dann unter den Tisch, zumal ich ja auch keine Verwandten hatte, die den Inhalt des zweiten Haftbefehls hätten in Umlauf bringen können. Ja, ich wurde dann zu 4 Jahren verurteilt, das war mir aber etwas zu reichlich. Ich bin dann noch in Berufung gegangen und hatte einen neuen Prozess vor dem obersten Gericht und die waren der Meinung, 2 Jahre genügen voraus. Erst auch.
Die Tatsache, dass die Großmutter ein paar Wochen vor der Inhaftierung gestorben ist. Und damit endet ja dann auch das Manuskript, diese Chronik mit dem Leben deiner Großmutter. Hat es etwas mit deiner Inhaftierung zu tun gehabt? Hat es ihr sozusagen seelisch das Genick gebrochen?
Ja, ihr Sohn war in der Nazizeit 2-mal verhaftet. Sie hatte mit Hilfe ihres Bruders ihn wieder aus dem Gefängnis rauskriegen können. Und dann, nun war die ganze Zeit diese Streiterei mit den Leuten von der Staatssicherheit um die Kinder. Und nun fing auch die Haussuchung an. Sie hat die ersten 2 Haussuchungen miterlebt. Eine Woche nach der letzten Haussuchung ist sie gestorben. Eine Woche später bin ich verhaftet worden.
Figaro trifft Andreas Reimann.
Die Städte sind nach außen nur aus Stein. Graugeröll, das unbeachtlich ist, doch ganz im Innern könnte gewachsen sein, die Druse violett aus Amethyst. Ein Großgefunkel der Kristalle, das Licht der Spiel des Widerspruchs, und selbst noch in der der magere Schatten eines Fluchs. Es fiel die Stadt mit und das Land in aller Herbstfrüh. Das alte Leben ist ein Angst und glitzern bloß nicht wie.
Susanne Grütz und Hubertus Schmidt, die Städte, Text Andreas Reimann. Du hast für viele Leipziger Interpreten geschrieben, du hast für die Rockgruppe Lift geschrieben, das hatten wir vorhin schon, du hast für Stefan Kraftschick geschrieben und andere. Diese Tatsache, dass du viele Chansons geschrieben hast, spielt jetzt eine Rolle in der Auseinandersetzung mit Wolf Biermann. Darauf wollen wir ein bisschen eingehen. Die Tatsache, dass du 1968, wir duzen uns weiterhin, weil wir verwandt sind, ich sag's nochmal zwischendurch, die Tatsache, dass du 1968 in den Knast gegangen bist wegen staatsgefährdender Hetze, hatte damals maßgeblich auch mit deiner Freundschaft zu Wolf Biermann zu tun. Ist das richtig?
Ja, auf jeden Fall.
Wolf Biermann sagt dann 30 Jahre später in seinen Darmstädter Vorlesungen, 1997 war das, ich zitiere mal, manche Verse solcher vergessenen und verkommenen Lyriker wie Paul Wiens und Heinz Karlau und Andreas Reimann waren auch nicht von Pappe, aber ihre Liaison dangereuse mit dem Regime, ihr monumentaler Mangel an Charakter kostete sie den Rest ihres Talents. Das ist nicht nur sehr böse, das ist auch die zwischen den Zeilen zumindest Unterstellung, du hättest für die Stasi gearbeitet. Wie ging's da damit?
Ja, es machte mich natürlich ein bisschen betroffen, aber da wir uns Ende 74 ziemlich gestritten hatten und er ja nicht zu den Leuten gehören, die irgendwelche Kritik an sich wegstecken können, geschweige denn überdenken, glaubte ich, es hat einfach damit zu tun, dass er plötzlich so ausfällig wird. Seltsam war nur, dass die Formulierung ziemlich ähnlich einer Formulierung ist, die 1972 Max Walter Schulz, damals Direktor des Instituts für Literatur, gebraucht hatte, der allerdings seine Meinung korrigierte, nachdem er Gedichte gelesen hat. Biermann gehört nicht zu den Leuten, die etwas lesen, wenn sie einmal ein Bild im Kopf haben. Aber nun entdecke ich in der Akte was Interessantes. von der Abteilung 20-7 vom 31.05.75 eine Anweisung, in der unter anderem steht: Die operative Bearbeitung muss in geeigneter Weise dazu beitragen, Reimann selbst in oben angegebener Zielrichtung ihn von negativen Einflüssen zu isolieren, insbesondere gegen Verbindung zu Wolf Biermann und Robert Havemann zu wirken und im Umgangskreis Reimanns sowie der allgemeinen Öffentlichkeit den Eindruck der Integration Reimanns in die sozialistische Literaturentwicklung in der DDR zu verstärken. Hauptmann Tinneberg.
Verstehe ich das richtig, dass sozusagen diese Anweisung der Stasi, die Taktik der operativen Zersetzung, wie man das nannte, dann im Falle dieser Freundschaft Reimann-Biermann nach 20, 30 Jahren so richtig geklappt hat? Ist das
ja,
die Interpretation?
So, zumindest liegt die Vermutung nahe, dass Biermann eben doch auf einige seiner Freunde gehört hat, die eigentlich nicht so sehr zu seinem Freundeskreis gehören dürften.
Nun schreibst du zurzeit nicht über Wolf Biermann und diesen Teil der Erinnerungen, sondern über die Erinnerungen deiner Großmutter. Ja, warum nicht das Buch oder vielleicht wann das Buch mit den Erinnerungen an die DDR-Dissidenten und an alle die, die sich dafür gehalten haben?
Ich werde das im Anschluss machen, obwohl es ein sehr böses Buch wird. Aus sonderlicher Lust habe ich jedenfalls nicht, Denunziant der Denunzianten zu werden. Es gibt bloß Situationen wie die mit Wolf, wo ich mich einfach mal etwas wehren muss. Ansonsten ist mir das eigentlich ziemlich egal.
Figaro traf Andreas Reimann. Herzlichen Dank.